Kannst du dir vorstellen, Anton, dass ein deutscher Politiker den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras ein freches Bürschchen genannt hat?
Das war dann ja ziemlich unverschämt, Friederike. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer soll denn das sowas gesagt haben?
Das war der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, auf dem CDU-Landesparteitag in Berlin. Er sagte, dass die Regeln bei einem Verbleib in der Eurozone eingehalten werden müssten, sonst sei Europa schwer gefährdet.
Das ist aber noch kein freches Bürschchen.
Er sagte dann weiter wörtlich, das sollte sich das freche Bürschchen Tsipras mal hinter die Ohren schreiben. Rotzfrech auftreten und dabei die Hausaufgaben nicht machen, das geht gar nicht.
Der Kerl ist richtig unverschämt.
Dabei hätte der Kauder allen Grund, weniger aggressiv zu sein. Denn Deutschland hat seit längerem alle Forderungen Griechenlands wegen der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg abgelehnt.
Reparationsleistungen? Da ist sicher viel Unrecht passiert.
Es gab einmal eine griechische Untersuchungskommission, die sich mit dem Thema befasst hat. Ja, da ist viel Unrecht passiert. Zum Beispiel gab es ein Massaker in Destomo. Am 10. Juni 1944 hat die 4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision im Zuge einer Vergeltungsaktion 218 Dorfbewohner getötet, obwohl sie sich nicht an Partisanenaktionen beteiligt hatten.
Eindeutig ein Kriegsverbrechen.
Außerdem ist eine 1942 vom Deutschen Reich erzwungene Anleihe an Griechenland strittig, die Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute zurückfordert.
War das nicht so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland ein Schuldenschnitt geschenkt wurde?
Ja, 1953 beim Londoner Schuldenabkommen.
Um wie viel ging es denn da?
Etwa die Hälfte aller Vor- und Nachkriegsschulden wurde Deutschland erlassen. Alles in allem 15 Milliarden Mark. Ohne diesen Schuldenschnitt hätte es kein deutsches Wirtschaftswunder und keinen Exportboom der 50er und 60er Jahre gegeben.
Wer weiß, wo wir dann heute ständen.
Damals wurde auch vereinbart, dass Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg erst nach Abschluss eines Friedensvertrages geregelt werden sollten.
Den gibt es bisher doch nicht.
Eigentlich doch. Ein Vertrag wurde ja doch abgeschlossen. Der 2+4-Vertrag machte irgendwie einen Schlussstrich unter den Krieg. Und jetzt zu sagen, über Reparationen reden wir erst nach Abschluss eines Friedensvertrages, ist doch scheinheilig.
Da kann ich gut verstehen, dass manche Griechen am liebsten die EU verlassen möchten. Was hat eigentlich dieser David gegen die EU? Jetzt hat er vor 2017 sogar eine Volksabstimmung versprochen, ob England in der EU weiter mitmacht oder ob sie sich besser verabschieden sollen.
Du meinst den britischen Premierminister David Cameron? Der und seine Verbündeten sind mit dem europäischen Ziel einer Ever Closer Union, also einer immer näheren Union, nicht einverstanden.
Wollen die denn immer einsam und allein auf ihrer Insel sitzen und das restliche Europa mehr oder weniger ignorieren?
Das wohl nicht. Aber sie sind der Meinung, dass die einzelnen Staaten in Europa mehr das Sagen haben sollten. Es gibt in England eine größere Initiative mit dem Namen Business for Britain, also Wirtschaft für England, die aus Mitgliedern der Wirtschafts- und Finanzwelt besteht.
Und die wollen, dass England und die anderen europäischen Staaten mehr selbst bestimmen können.
Ja, so ist es. Das geht zurück auf eine Sichtweise, die vor etwa 100 Jahren in England weit verbreitet war. Die Entwicklung des Staates, insbesondere die Verfassung und Verwaltung von England, sei über Jahrhunderte ohne größere Sprünge verlaufen.
Das stimmt. Die haben keine Kriege, auch nicht ständig neue Regierungen oder so gehabt.
Und da fiele es den Kontinentaleuropäern viel leichter, sich an neue europäische Institutionen wie den Europäischen Gerichtshof und so zu gewöhnen. In England sei seit dem Mittelalter eine im Großen ununterbrochene geschichtliche Entwicklung vorgegangen,
die man jetzt nicht abbrechen könne. Und wie lange ist das denn in England so?
Es gab in England vor 800 Jahren, genau am 15. Juni 1215, einen wirklich großen Einschnitt. In einem Konflikt zwischen einem ungeliebten König und aufständischen Edelleuten wurde ein Waffenstillstand vereinbart. das war nicht in einem Schloss, nicht in einer Stadt, das war auf einer Wiese am Ufer der Themse bei Ranimed, rund 40 Kilometer westlich des heutigen Towers.
Haben die dann ihren König abgesetzt?
Nein, das nicht. Die Aufständischen hatten zuvor London besetzt und damit den König John I. so unter Druck gesetzt, dass er den Forderungen zustimmen musste.
Und die waren?
Es waren insgesamt 63 Punkte, die in einem großen, auf Latein geschriebenen Dokument festgehalten wurden, das unter dem Namen Magna Carta Libertatum bekannt wurde, zu Deutsch etwa der große Freibrief oder kurz Magna Carta.
Sag doch einmal ein Beispiel von diesen Forderungen.
Am bekanntesten ist der Punkt 39 geworden, der als Fundament und als Symbol von Rechtsstaatlichkeit angesehen wird.
Ja, und der lautet?
Kein freier Mann soll verhaftet, gefangen gesetzt, seiner Güter beraubt, geächtet, verbannt oder sonst angegriffen werden, noch ihn ins Gefängnis werfen lassen, als durch das gesetzliche Urteil von seinesgleichen oder durch das Landesgesetz.
Das ist schon ein wichtiger Grundsatz.
Und der nächste Punkt lautet, wir werden das Recht oder die Gerechtigkeit an niemand verkaufen, niemand verweigern und für niemand aufschieben.
Also Großbritannien will sich von niemandem reinreden lassen, auch nicht von der Europäischen Union.
Richtig, Anton. So argumentieren viele Engländer.
Haben sich denn die Engländer und besonders die englischen Könige immer nach den Punkten der Magna Carta gerichtet?
Natürlich nicht. Es ging auch gleich los. König John I., der wieder an Macht gewonnen hatte, ließ gleich im September durch Papst Innozent II. Diese schändliche, erniedrigende, dem König durch Gewalt und Einschüchterung aufgezwungene Abkommen für ungültig erklären.
Dann ging der Krieg weiter.
Richtig, und war erst mit dem Tod von John I. im Oktober 1216 zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt war aber der Thronfolger Henry III. Erst 9 Jahre alt. Um die Unterstützung der Edelleute zu gewinnen, wurde die Magna Carta 1217 und erneut 1225 bestätigt. Und von den späteren mittelalterlichen Monarchen immer wieder.
Dann hat sie also bis heute gegolten.
Ja, aber die meisten Punkte betrafen Anliegen, die heute nicht mehr interessant sind. Wie zum Beispiel die Schifffahrt auf der Themse, der Unterhalt von Burgen und ähnliches. Auch ein gleiches Maß für Getreide, das Londoner Quarter, sollte im ganzen Reich benutzt werden.
Gut, diese Forderungen sind heute überholt. Also können wir die Magna Carta vergessen.
Es hat mehr symbolischen Wert. Mit der Magna Carta wurden zum ersten Mal die Rechte des Adels und später die Rechte aller Menschen in einem Dokument festgehalten. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 wird auch als Magna Carta für die ganze Menschheit bezeichnet.
Das ist schon was.
Kurt Weil hat 1940 eine Kantate, die Ballade der Magna Carta, geschrieben, die am 4. Februar 1940 in New York uraufgeführt wurde. Eine Kantate für Erzähler, Soli, gemischten Chor und Orchester. Du kannst sie sogar als CD erwerben. Außerdem wird sie am 13. Juli in diesem Jahr in Ackham, England, aufgeführt.
Ist ja leider weit weg.
Und ein Amerikaner, Präsident der amerikanischen Juristenvereinigung, hat vor kurzem gesagt, keine Frage, die Magna Carta hatte einen wesentlichen und andauernden Einfluss auf die Entwicklung des Rechtswesens in den Vereinigten Staaten. Die Idee, dass das Recht vom Volke kommt und es ist nicht das Recht eines Königs, ist fundamental.
Und für uns heute selbstverständlich.
Anton, da haben wir was verpasst. Am 13. Juni, Tag der Bundeswehr. Ein riesiges
Sonntag, 13. Juni, da war ich wandern in den Alpen.
Und da sind ja nicht ein paar Gebirgsjäger über den Weg gelaufen?
Gebirgsjäger? Dürfen Gämsen überhaupt gejagt werden?
Ich meine nicht normale Jäger, sondern Gebirgsjäger der Bundeswehr.
Und was haben die mit dem 13. Juni zu tun?
Am 13. Juni war der erste Tag der Bundeswehr.
Aber die Bundeswehr ist doch nicht erst seit gestern, sie wird bald 60.
Ja, im November hat sie ihren 60. Geburtstag. Und genau deswegen wurde am 13. Juni zum ersten Mal der Tag der Bundeswehr begangen.
Und da gab es auch Gebirgsjäger? Fand der Tag der Bundeswehr denn in den Alpen statt?
An diesem Festtag waren 15 Standorte beteiligt. Von Flensburg im Norden bis Bischofswiesen im Süden. Und in Bischofswiesen sind die Gebirgsjäger stationiert.
Und die klettern in den Alpen herum, so eine Art militärischer Alpenverein?
Zur Ausbildung der Gebirgsjäger gehört nicht nur Schießen und Gefechtsdienst, sondern auch Klettern und Skifahren. Das wurde dem Publikum in Bischofswiesen vorgeführt. Der Tag der Bundeswehr, so eine Art Volksfest.
Oder Bundeswehr zum Anfassen.
In Bonn durfte die Bundeswehr sogar in die Innenstadt mit Bühne und Big Band. Es ging um Rüstungskontrolle, Sozialdienst, Spitzensportförderung bis hin zum Feldpostamt oder Militärseelsorge.
Und was gab's zu futtern? Das wäre das Einzige, was mich interessiert.
Typisch, Anton. Nach dem Motto, ohne Mamp kein Kampf, gab es in Bonn traditionelle militärische Nahrung.
Also eine Ration oder Gulaschkanone?
Vielleicht. Oder Erbswurst.
Das hat meine Mutter direkt nach dem Krieg gekocht. Schmeckte gar nicht so schlecht.
Kannst du auch heute noch kaufen. Erbswurst grün oder Erbswurst gelb. Beides mit Speck.
Du sagst Speck. Weshalb heißt die Erbswurst dann Erbswurst und nicht Erbsspeck?
Die Erbswurst besteht aus getrocknetem Erbsenmehl, klein gehacktem Speck.
Nichts für mich, bin Vegetarier.
Und aus diesem Zeug wird dann eine Wurst gemacht, die bei Bedarf in Portionstabletten geschnitten, mit Wasser verrührt und erwärmt werden kann.
Praktisch, aber nicht allzu gesund.
Und von dem Fraß wurde mal probehalber das preußische Militär 6 Wochen ernährt. Nur Erbswurst und Kommissbrot.
Spätestens da wäre ich abgehauen. Aber dieser Tag der Bundeswehr an 15 Standorten, das hat doch ein Schweinegeld gekostet.
Der Tag der Bundeswehr soll über 500.000 Euro gekostet haben.
500.000 Euro, davon kann man sich eine Luxusvilla kaufen.
Der Verteidigungshaushalt beträgt dieses Jahr knapp 33 Milliarden Euro. Etwa 10% des gesamten Bundeshaushalts.
Was könnte man mit diesem Geld nicht alles für den Frieden tun?
Für zivile Friedensdienste gibt die Bundesregierung dagegen nur 40 Millionen aus. Das ist gut 1 Promille vom Verteidigungsetat.
Aber das ist ja viel zu wenig.
Diese 40 Millionen Euro gehen an das Konsortium Ziviler Friedensdienst, das es an friedens- und entwicklungspolitische Organisationen weiterleitet.
Da bleibt für jede Organisation aber nicht viel übrig.
Das stimmt. Das Forum Ziviler Friedensdienst bekommt nur 3,3 Millionen.
Auf das Forum Ziviler Friedensdienst bin ich aber gar nicht gut zu sprechen. Die gehen in Kriegsgebiete und machen die Arbeit, die die Bundeswehr nicht mehr hinkriegt.
Du meinst bestimmt die zivil-militärische Zusammenarbeit. Genau die wird vom Forum Ziviler Friedensdienst abgelehnt. Wie die anderen Organisationen zu dieser Frage stehen, weiß ich leider nicht.
Und was macht dieses Forum Ziviler Friedensdienst?
Dort arbeiten sie mit einheimischen Organisationen zusammen.
Das klingt recht gut, aber was machen sie denn konkret?
Sie versuchten zum Beispiel noch während des Gazakrieges im letzten Jahr mit Hilfe ihrer palästinensisch-israelischen Partnerorganisation Combatants for Peace zwischen den Israelis und den Palästinensern Brücken zu bauen.
Und wer ist Combatants for Peace?
Das sind ehemalige palästinensische und israelische Soldaten, die aus der Spirale der Gewalt ausbrechen wollen, um gewaltlos für Frieden und gegenseitige Verständigung einzutreten.
Aber das ist ja extrem schwer.
Genau deswegen sollten solche Organisationen wie Forum Ziviler Friedensdienst unterstützt werden und nicht das Militär.
Du hast recht, Frieda. Militär gehört abgeschafft.